Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Ein Korruptionsfall rund um den früheren Oberbürgermeister in Ingolstadt könnte für die CSU zum Problem werden. Vor allem deswegen, weil dort unter anderem in Ingolstadt, aber in ganz Bayern Kommunalwahlen demnächst stattfinden. Und die politische Konkurrenz hofft, daraus Kapital zu schlagen. Das ist gleich eines unserer Themen. In Tübingen gibt es demnächst eine Steuer auf Einwegverpackungen. Das hat der Stadtrat beschlossen. Und es ist die erste Steuer dieser Art. Eine durchaus richtungsweisende. Auch darauf blicken wir gleich. Und unser Reporter in Berlin hat sich Live-Chats von Rechtsextremisten zeigen lassen. Zu Gast war er bei einer Organisation, die diese oft kriminellen Netzwerke im Internet beobachten. Das Thema Umweltschutz hat viele Facetten, unter anderem ganz praktische, nämlich zum Beispiel die Menge an Müll, die auf der Straße oder in Gewässern landet, in den Städten zum Beispiel. Und Tübingen hat jetzt eine Maßnahme getroffen, mit der sie den Müll auf ihrem Gebiet reduzieren will. Und zwar kommt dort bald eine Steuer auf Einwegverpackungen, wie Kaffeebecher oder Plastikteller zum Beispiel. Und dieser Schritt kommt vor Ort offenbar überwiegend positiv an, wie Thomas Wagner erfahren hat.
Es geht um die vielen Berge in Tübingen.
Die Abfallberge in Tübingen, da sollte man schauen, dass man das vielleicht vermeidet, indem man halt ganz einfach weniger Müll produziert.
Ich finde auch, also dass man einfach unnötige Verpackungen einspart.
Stimmen aus der Fußgängerzone rund um das Rathaus der Stadt Tübingen. Innen drin im Rathaus fasst der Gemeinderat kurze Zeit später einen Beschluss, der, wenn alles gut geht, die Abfallberge zukünftig dahinschmelzen lassen soll.
Ich freue mich, dass wir in Tübingen als der ersten Stadt in Deutschland ein Anlaufunternehmen dem To-Go-Wegwerf-Unfug einen Riegel vorzuschieben.
Und zwar, so Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer, durch die bundesweit erste kommunale Verpackungssteuer, die der Gemeinderat gestern Abend mehrheitlich beschlossen hat. Betroffen sind Betriebe, die To-Go-Angebote bereithalten, also beispielsweise den Kaffee im Einwegbecher, den Burger in der Pappbox, die Pizza im Pappkarton.
Die Verpackungssteuer von 50 Cent für jeden Becher und Teller und 20 Cent für jedes Besteckset fällt immer dann an, wenn ein Betrieb Nahrungsmittel zum sofortigen Verzehr im Stadtgebiet verkauft. Die Klagen über die Vermüllung der Stadt, die Kosten für die Entsorgung des Mülls und die Zahl der Mülleimer, alles wurde immer mehr. Und der Grund ist die To-Go-Kultur, die sich überall ausbreitet, 2 Minuten benutzen und dann wegwerfen. Und wir haben gesagt, das muss aufhören. Wie können wir das am besten lösen? Indem wir das Wegwerfen besteuern.
Der entsprechende Gemeinderatsbeschluss, vergangene Nacht mit 25 zu 14 Stimmen beschlossen, kam allerdings erst im zweiten Anlauf zustande. Bereits im Oktober stand das Thema auf der Tagesordnung, dann die Frage, darf eine Stadt wie Tübingen überhaupt eine solche Steuer erheben? Ein Rechtsgutachten musste her, in dem nun steht, die entsprechende kommunale Satzung widerspricht weder Bundesrecht noch entsprechenden EU-Richtlinien. Eine wichtige Entscheidungsgrundlage war doch die Stadt Kassel im Mai 1998 mit ihrem Entwurf einer kommunalen Verpackungssteuer seinerzeit vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Mittlerweile habe sich aber die Rechtslage geändert, hieß es gestern Abend im Tübinger Gemeinderat. Dort ging dem Beschluss zur Einführung einer kommunalen Verpackungssteuer allerdings eine überaus kontroverse Debatte voraus.
Wir wollen auch genau das gleiche Ziel erreichen. Natürlich muss man es eindämmen.
So Ernst Gumrich, Fraktionssprecher der bürgerlich geprägten Tübinger Liste, die gegen die neue Steuer stimmte. Denn eine neue bundesweite Steuer auf Einwegverpackungen, die bereits angekündigt sei, werde die neue Tübinger Verpackungssteuer schon bald überflüssig machen.
Die bundesweite Regelung kommt. Die Svenja Schulze hat in jedem Interview gesagt, ich will das nicht 2021, ich werde 2020, ich werde eine Steuer erheben auf die Verpackungsmaterialien. Dann bleiben Herrn Palmer mit seinem jetzt beschlossenen Steuer nur noch die Holzlöffel und die Holzstäbe, weil alles aus Plastik fällt dann unter die Bundessteuer. Also es passiert ja.
Es passiert eben nicht, so das Gegenargument von Oberbürgermeister Palmer gestern in der Gemeinderatssitzung. Denn eine Nachfrage beim Bundesumweltministerium habe ergeben, es gebe für ein entsprechendes bundesweites Gesetz bislang nicht einmal einen Referentenentwurf. Ohnehin wurde die Tübinger Verpackungssteuer durch einen SPD-Antrag entschärft. Demnach gibt es eine Obergrenze des zu entrichtenden Steuerbetrages von 1,50 Euro pro Fastfood-to-go-Menü. Ganz egal, wie viele Holzgäbelchen, Einwegpappschälchen dabei verwendet werden, um, wie es hieß, keine sozialen Härten für Fastfood-Kunden aufkommen zu lassen. Zustimmung kam erstaunlicherweise von denen, die eigentlich am ehesten von der neuen Verpackungssteuer betroffen sind. Von Schülerinnen und Schülern, vertreten im Jugendgemeinderat, die wohl am häufigsten in Fastfood-Restaurants anzutreffen sind. Nikodim Brickwell, Vertreter des Tübinger Jugendgemeinderates.
Na, generell geht es ja nicht darum, dass wir überhaupt kein To-Go mehr wollen oder so, sondern wir wollen Mehrwegsysteme. Und die gibt es momentan nicht, weil das einfach nicht wirtschaftlich ist für die Unternehmen.
Gerade durch die neue kommunale Verpackungssteuer bestehe für Fastfood-Anbieter aber ein großer Anreiz, auf Mehrwegsysteme umzusteigen, die ja gerade nicht besteuert werden.
Und dann können wir alle was gegen die Vermüllung tun und weiter To-Go essen.
Stimmen aus Tübingen und Reaktionen auf die vor kurzem beschlossene Steuer auf Verpackungsmüll. Das war ein Beitrag von Thomas Wagner. Der rechtsextrem motivierte Anschlag, unter anderem auf eine Synagoge in Halle im vergangenen Herbst, hat viele in Deutschland erschüttert. Und er hat auch offenbart, welche Strukturen hinter solchen Taten und dem Gedankengut dazu herrschen. Rechtsextremisten tauschen sich immer wieder auf verschiedenen Plattformen im Internet aus. Die Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin, die sich gegen Rechtsextremismus engagiert, beobachtet solche Online-Aktivitäten seit langer Zeit. Und sie hat unserem Reporter Manfred Götzke quasi in Echtzeit Einblicke gewährt.
Bevor Miro Dittrich den Messenger-Dienst Telegram aufruft, warnt er ziemlich deutlich vor dem, was dort gleich zu sehen sein wird.
Auf Telegram wird nichts gelöscht. Gibt mal eine Vorwarnung zu krasser Menschenfeindlichkeit und durchaus auch möglicher Gewalt, die man sehen kann.
Dann gibt er bei Telegram die Namen von rechtsextremistischen und rechtsterroristischen Gruppen ein, die er seit Monaten, teilweise schon seit Jahren beobachtet. Sie nennen sich Atomwaffendivision, Feuerkrieg-Division, Iron March.
Das hier ist zum Beispiel eine sehr beliebte Gruppe in der Szene. 4000 Mitglieder, die hier sind. Sie selbst nennen sich Terror Wave Refined, was ja schon mal ziemlich eindeutig ist.
Miro Dittrich leitet das Projekt D-Hate bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ein Monitoring-Projekt. Seit Jahren beschäftigt er sich mit der Radikalisierung von jungen Menschen, meist Männern, im Netz.
Genau, das hier ist eins ihrer neuesten Videos. Man sieht hier maskierte Männer, die im Wald Schießübungen machen mit automatischen Waffen und Flaggen verbrennen. So in etwa schaut deren Propaganda aus, die dort ganz einfach zu finden ist. Die amerikanische Flagge und die israelische Flagge ist natürlich eines der beliebtesten für diese Gruppe.
Fast täglich beobachtet Dittrich in rechtsextremen Gruppen und Kanälen bei Telegram, Instagram und YouTube, wie Rechtsextremisten ihre Propaganda verbreiten. Heute gibt er einen Live-Einblick in die gefährliche Welt von Rechtsextremisten, Rechtsterroristen und ihren Anhängern. Denn egal, ob der Attentäter von Christchurch, von Oslo oder von Halle, alle waren vor ihren Taten in solchen Foren aktiv.
All diese Fälle eint eine ähnliche Kultur. Wenn man sich ihre Manifeste anschaut, sieht man ganz klar diese gemeinsamen Orte der Online-Radikalisierung, den sie durchlaufen haben. Alle diese Fälle haben vor ihrer Tat auf einem Imageboard gepostet mit einem Manifest. Und nehmen auch gegenseitig aufeinander Bezug.
Der Messenger-Dienst Telegram ist derzeit bei Rechtsextremisten besonders beliebt, erzählt Dittrich. Sie können dort unbehelligt von Verfassungsschutz und Co. Hakenkreuze oder konkrete Aufrufe zum Massenmord posten, ohne dass etwas passiert. Meldungen von Dittrich und seinen Kollegen blieben bislang folgenlos. Auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz greift hier noch nicht, weil die Plattform angeblich noch zu klein ist.
Das war das erste Video, was die Tat von Halle geteilt hat. Auf vielen anderen Seiten im Internet wird sowas gelöscht. Man kann das mit nach Gewalt melden. Das ist ein Video, in dem zwei Menschen erschossen wird. Das habe ich damals getan. Man sieht, das Video ist heute noch online.
Was Dittrich in den Foren und Kanälen in den vergangenen Monaten generell beobachtet, Gewalt, Terroranschläge werden mehr und mehr gut geheißen.
Wir haben ganz klar nach Christchurch gesehen, dass diese Heldenverehrung extrem zugenommen hat. Also der Täter von Christchurch wurde als Heiliger gefeiert. Man sieht dort eben, wie die Community jetzt eben ganz klar Gewalt legitimiert. Und wenn man sich in diesen Foren unterwegs ist, sieht man, dass es da auch sehr explizit schon zugeht, dass man sich gemeinsam überlegt, wie kann man in Zukunft weitere Anschläge machen.
Dietrich gibt einen Einblick in die Strategien von Rechtsextremisten. Viele von ihnen sind der Ansicht, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft ohnehin dem Niedergang geweiht ist und wollen diesen Niedergang weiter beschleunigen. Sie suchen die Eskalation.
Hier sehen wir einen Beitrag des Imageboards, in dem der Täter von Halle gepostet hat, wo eben jemand hier dieses Konzept ganz gut beschreibt. Also sagt, in diesem Accelerationist-Prozess, in dem sie sich sehen, brauchen sie diese Terrorakte und es ist auch vollkommen okay, wenn nicht alle davon irgendwie viele Menschen umbringen. Aber es ist wichtig für die Szene, dass sie kontinuierlich diese Fälle gibt, um dieses Chaos in den Untergang zu treiben.
In fast allen Gruppen und Kanälen, durch die sich Dietrich scrollt, wird immer wieder auf ein Buch verwiesen, auf das sich zurzeit viele Rechtsextremisten in den USA oder auch Europa beziehen. Siege. Ein Buch aus den 80er Jahren des berüchtigten Neonazis James Mason. Es ist quasi eine Anleitung zum rechten Terror.
Welche Ziele man angreift und wie man dabei vorzugehen hat. Und es ist so ein bisschen sowas wie deren Bibel geworden. Im EGUKA-Forum, wo der Halle-Täter auch gepostet hat, wird das Buch als PDF angeboten. Hier schreibt nochmal der deutsche User, alles was nicht Speech ist, ist wertlos. Hier sehen wir einen anderen deutschen User im Edeka, wie er das Buch hochhält.
Nach einer halben Stunde wechselt Dietrich das Netzwerk. Während bei Telegram vor allem der ganz harte Kern von Nazis und Rechtsextremisten unter sich bleibt, rekrutieren sie in anderen Netzwerken. Zum Beispiel bei Steam, einer Plattform, auf der Gamer ihre Spiele runterladen. In den Communities der Seite fischen zum Beispiel Mitglieder der identitären Bewegung nach jungen Männern. Andere tummeln sich bei Twitter oder Instagram. Hier hat sich in den vergangenen Jahren eine rechtsextreme Meme-Kultur, also mit Zitaten versehene Fotomontagen, mit ganz eigener Bildsprache entwickelt.
Wir haben hier einen Ausschnitt aus dem Atomwaffendivision. Also das ist ein User, das sind die Reihenfolge der Bilder, die er gepostet hat. Das ist jetzt keine Collage.
Auf den Bildern des Users eine US-Flagge mit Hakenkreuz. Auf einem anderen Bild in runenartiger Schrift Race War Rising.
So sieht das tatsächlich viel für mich aus, wenn ich mich auf Instagram bewege. Weniger schöne Bilder von Essen oder so, sondern sehr viel Nazi-Content.
Wenn sich Miro Dietrich durch die Foren arbeitet, ist er immer wieder selbst überrascht. All diese Kanäle, sogar viele Gruppen, sind frei zugänglich. Sie sind weder verschlüsselt noch besonders gut versteckt. Eine Entschlüsselung von Messenger-Diensten, wie sie nach dem Anschlag von Halle von Sicherheitsbehörden gefordert wurde, sei völlig unnötig, meint er. Überhaupt. Verfassungsschutz, BKA und den LKAs fehlt es einfach an den Kenntnissen, sagt er. Das erlebe er auch immer wieder, wenn er sich mit den Verantwortlichen austauscht.
Man sieht ganz klar, dass die Sicherheitsbehörden hier verschlafen haben, ExpertInnen für Rechtsextremismus im Online-Bereich zu schulen. Das ist einfach eine Sache, die vor 3-4 Jahren hätte angegangen werden müssen. Jetzt sind wir mittendrin und wir sind auf jeden Fall nicht dafür vorbereitet.
Einblicke in die Online-Aktivitäten von Rechtsextremisten, die hat Manfred Götzke für uns in Berlin bekommen. In wenigen Wochen werden in Bayern Stadträte und Bürgermeister neu gewählt. Die CSU will natürlich auch da ihre dominante Position behaupten. Ingolstadt gehört zu den Städten, in denen die Christsozialen besonders lange an der Macht sind. Die SPD will das jetzt ändern und ein Problem könnte für die CSU tatsächlich noch ein Korruptionsskandal rund um den ehemaligen Oberbürgermeister in Ingolstadt werden, der auch nach einer Verurteilung im vergangenen Herbst immer noch weitere Kreise zieht. Michael Watzke hat die Einzelheiten.
Marie-Louise Fleißer steht in der Fußgängerzone Ingolstadt in Bronze. Die Statue der hier geborenen Schriftstellerin schaut nicht besonders glücklich auf ihre Heimatstadt. Und das geht vielen Ingolstädtern gerade ähnlich.
Ingolstadt ist momentan, man braucht ja bloß durch die Stadt laufen, die Stadt ist tot. Das stimmt. Also sehr viel Leerstand bei uns in der Stadt, obwohl Ingolstadt eine sehr schöne Stadt ist. Gell? Muss ich sagen, es ist traurig, wenn man sowas sieht.
Es hängt alles immer nur von Audi ab und die Stadt soll sich mal davon befreien. Und das lähmt die Stadt da, finde ich.
Ich würde sagen, Audi dominiert die Stadt. Ja, und ja. Bestimmt wie sie ist.
Die Stadt ist Audi.
Und es ist traurig, was momentan da läuft, weil jetzt tun eigentlich die Kleinen, müssen jetzt büßen, was die Großen angerichtet haben. Gell?
Mit den Kleinen meint diese Schanzerin, wie sich die Ingolstädter gerne nennen, jene Audi-Arbeiter, die demnächst ihren Job verlieren. Ende März streicht Audi erneut eine Produktionsschicht. Mit den Großen meint die Dame aber nicht nur Ex-Audi-Chef Rupert Stadler, der auf seinen Betrugsprozess wegen des Dieselskandals wartet. Sie meint auch Ingolstadts Ex-Oberbürgermeister Alfred Lehmann, Der hat seinen Korruptionsprozess schon hinter sich. Der CSU-Politiker bekam kürzlich 2 Jahre Haft auf Bewährung wegen Bestechlichkeit. Er hatte sich bei dubiosen Immobiliendeals rund um das Klinikum Ingolstadt persönlich bereichert und muss 380.000 Euro Strafe zahlen. Ingolstadt zwischen Betrug und Korruption? Der SPD-Politiker Christian Scharpf spricht von einem ganz eigenen Ingolstädter Milieu.
Man kennt sich untereinander. Es bilden sich nach fast einem halben Jahrhundert an der Macht Seilschaften, Bekanntschaften, gegenseitige Gefälligkeiten. Man schanzt sich Jobs zu und man ist sich seiner Macht ganz sicher.
Diese Macht wird in 6 Wochen neu verteilt. Bei der bayerischen Kommunalwahl tritt Christian Scharpf in Ingolstadt für die SPD an. Für die CSU geht der Amtsinhaber Christian Lösel ins Rennen. Fragt man Lösel nach seinem verurteilten Vorgänger Lehmann, antwortet der 45-jährige Steuerberater.
Also zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass Herr Dr. Lehmann erhebliche Verdienste um unsere Heimatstadt hat. Er hat in seiner Zeit als Oberbürgermeister diese Stadt vorangebracht.
Fragt man dann konkret nach Lehmanns zweifelhaften Umgang mit Macht und Geld, sagt Lösel über seinen politischen Ziehvater,
dass er wohl im Nachgang zu seiner Tätigkeit als Oberbürgermeister das ein oder andere übersehen hat, dass man bestimmte Sachen so nicht macht. Und ja, auf diese Situation bezieht sich die Pressemeldung vom Wochenende.
In dieser Pressemeldung hatte sich die Ingolstädter CSU von Alfred Lehmann distanziert, nachdem erneut Informationen über weitere dubiose Maklerzahlungen und Bauaufträge an die Öffentlichkeit drangen. Das kann die örtliche CSU kurz vor der Kommunalwahl nicht gebrauchen. Lehmann hätte uns wenigstens warnen müssen, heißt es in der Partei. OB Lösel ist trotzdem recht gnädig mit seinem Vorgänger. Kein Wunder, findet Ingolstadts dienstältester Stadtrat Manfred Schumann.
Ich meine, man muss halt wissen, der Oberbürgermeister war Dr. Lehmann und der Chef im Oberbürgermeisteramt war ein gewisser Dr. Lösel. Aber mehr will ich jetzt dazu nicht sagen.
Andere sagen mehr. Etwa der Investigativjournalist Vinzenz Neumeier, der für das Recherchemagazin Korrektiv arbeitet. Neumeier berichtet über die Firma, die der aktuelle OB Lösel mit dem ehemaligen OB Lehmann gemeinsam betrieb.
Die Firma Arbor. Diese Firma hat in ein Bauprojekt investiert, eines Neuburger Bauunternehmers, der ebenfalls sehr viel in Ingolstadt baut und deshalb eine durchaus enge Beziehung zur Stadt unterhält. Diese Firma wurde öffentlich. Herr Lösel hat sich öffentlich distanziert und hat diese Anteile an seiner Firma abgestoßen. Was er damals allerdings nicht gesagt hat, ist, dass die Anteile an die Schwester von Herrn Lehmann verkauft wurden.
Oberbürgermeister Lösel versichert im Interview, er habe nichts von Lehmanns Betrügereien gewusst und als sie bekannt wurden, habe er sofort eisern aufgeklärt.
Ich habe den gesamten Stadtkonzern sehr stark aufgeräumt, dass wir immer wieder konfrontiert werden mit der Vergangenheit, ist nicht schön, aber man muss sagen, wir haben viele zusätzliche Prüfungsmechanismen jetzt eingeführt.
Investigativjournalist Neumeier dagegen zweifelt an Lösels eisernem Aufklärungswillen in der sogenannten Klinikumsaffäre rund um Alt-OB Lehmann.
Im Aufsichtsrat der Klinikums GmbH hat Herr Lösel nach unseren Erkenntnissen Herrn Lehmann durchaus schalten und walten lassen. Als die ersten Verdachtsmomente in der Klinikumsaffäre auftauchten, wollte Herr Lösel offenbar, das zeigen unsere Rechercheergebnisse, nicht, dass ermittelt wird.
Wer glaubwürdiger ist, entscheiden die Ingolstädter Mitte März. Stadtrat Schumann schätzt, dass die meisten der 135.000 Schanzer das Vertrauen in den aktuellen CSU-Oberbürgermeister Lösel verloren haben.
Deswegen ist ja auch diese Stimmung, diese Wechselstimmung in dieser Stadt.
Allerdings ist Schumann in der SPD und die lag in Bayern, wenn es um politische Stimmungswechsel ging, schon häufiger daneben.
Michael Watzke mit einem Bericht aus Ingolstadt.